Der RBB 888 Podcast. 100% Promi.
Ja, schönen guten Abend.
Das Jahr ist ja noch jung. Wie fühlt es sich bisher für Sie an?
Bislang schon ganz erfolgreich. Also wir haben am 3. Januar schon wieder die Proben aufgenommen für unser Stück, der Chinese. Und deswegen habe ich das Gefühl, schon eine ganze Menge in diesem Jahr erledigt zu haben.
Kurzer Blick nochmal zurück. Was hat diese Zeit der Pandemie mit Ihnen gemacht? Also vielleicht auch die Sicht auf Dinge verändert?
Naja, also ich habe ja Kinder, an denen ist das sehr viel deutlicher zu spüren gewesen. Meine Kinder sind alle jetzt fertig mit der Schule, die haben aber eben mitten in der Pandemie ihr IB gemacht. Das ist vergleichbar mit dem deutschen Abitur. Und das war ehrlich gesagt schwierig, weil 2020, da waren sie in der 11. Klasse. IB macht man mit der 12. Klasse. Also die haben das letzte Schuljahr gar keinen Präsenzunterricht mehr gehabt. Und das war schon eine Herausforderung. Und klar, ich beruflich musste auch erstmal eine Pause machen. Aber diese Pause wurde ja sozusagen ganz Deutschland mit dem ersten Lockdown verordnet, bis auf eben die systemrelevanten Berufe, zu denen ja erklärtermaßen die Künstler dann nicht mehr zählen. Der erste Lockdown, der ging noch. Danach haben wir wieder so langsam angefangen zu drehen und Theater musste halt sehr, sehr, sehr viel länger zubleiben.
Hm. Aber wie gut konnten Sie denn so persönlich diese verordnete Vollbremsung ertragen? Also das ist ja auch eine Art Kontrollverlust und was völlig anderes, als wenn man als Schauspieler sowieso Pausen hat, die ja naturgegeben sind zwischen den Dreharbeiten. Aber das war ja nun tatsächlich von außen verordnet. Wie sind Sie damit klargekommen?
Der erste Lockdown, ich fand den sogar noch ganz wohltuend, weil der ja sozusagen alle betroffen hat. Das war wie so eine staatlich verordnete Erholungspause oder sowas. Da konnte man sich mal auf ganz andere Dinge besinnen. Ich habe dann angefangen, viele Texte einzulesen und mich mal mit diesem Bereich der Schauspielerei zu beschäftigen, der eben dann für sich zu Hause auch stattfinden kann. Auf Dauer fehlte mir natürlich das Spielen.
Welche Dreharbeiten konnten denn stattfinden oder Theatergeschichten für Sie im letzten Jahr?
Ich habe die künstliche Intelligenz, also die letzte Erfindung hieß der Film, ein ganz interessantes, spannendes Thema, wie das denn wirklich in der Zukunft sein würde, wenn wir alles einer künstlichen Intelligenz überlassen, welche Gefahren da auch mit verbunden sind. Diesen Film habe ich gedreht. Das ist auch vorletztes Jahr gewesen. Das war nämlich eben 2020. Damit ging es dann eben alles wieder los. Ich habe eine ganze Menge gedreht in dann 2021 auch. Und insofern kann ich mich ehrlich gesagt nicht beklagen. Ich weiß aber, dass es Kollegen sehr viel schlechter ging. Das ist übrigens etwas, weil es auch am 6. Februar läuft. Ich habe unter anderem einen Tatort 2020 gedreht mit Nina Kronjäger zusammen, die ja auch die Mutter meiner Zwillinge ist. Mhm. Und das Witzige war, dass wir in diesem Tatort nicht nur ein Paar, sondern eben auch ein Schauspielerpaar gespielt haben. Also wer Lust hat, kann sich das am 6. Februar im ZDF angucken.
Jetzt stehen Sie auf der Bühne der Komödie am Kudamm. Da haben Sie Heimvorteil als Ur-Berliner. Das Stück der Chinese, Deutschland im Jahr 2045. Was ist das für eine Geschichte?
Ja, also Deutschland 2045 ist natürlich eine Utopie bzw. Dystopie. Deutschland hat sich ein bisschen verändert zu dem Deutschland, wie wir es heute kennen. Es hat sich von der EU wieder abgenabelt, hat einen hohen Zaun um das ganze Land rumgebaut. Es werden auch keine Fremden mehr ins Land gelassen. Man hat festgestellt, dass man sich selber irgendwie vollkommen genügt und sowieso sehr viel besser ist als der Rest der Welt und lebt jetzt nach ganz strengen Vorgaben. Es ist ein bisschen von allem Blödsinn, den jede politische Partei zu bieten hat. Diese Dinge, auf die hat man sich dann irgendwie so spezialisiert. Also man trinkt nur noch makrobiotische Fruchtsäfte oder ernährt ernährt sich von regionalem Gemüse. Man hält bestimmte Schlafzeiten, also Mittagsruhe, pedantisch ein. Es gibt sowas wie die Stasi wieder. Es ist halt, mutet sowieso alles sehr sozialistisch an, von der Art, wie die zusammenleben. Die Frau ist so, wie man das eben aus dem Dritten Reich kannte, wieder zurück in die zur Familie gekehrt, aus dem Berufsleben raus und kümmert sich nur noch um die Kinder, kocht gesund für sie. Und in dieser Welt kommt eben ein Chinese, der von China geschickt wurde, um zu gucken, warum es denn den Deutschen so wahnsinnig gut geht. Und wir wollen ihm jetzt zeigen, wie man eben helfen kann beim Aufbau einer fortschrittlichen, nachhaltigen und friedlichen Welt. Es stellt sich natürlich relativ schnell raus, dass wir uns das tatsächlich nur einbilden, dass wir so großartig sind. Der Chinese ist uns in vielen Dingen sehr viel überlegener, ist vor allen Dingen auch sehr viel höflicher und sehr viel bescheidener als wir. Und die bloße Anwesenheit des Chinesen bringt unser ganzes System, auf das wir so stolz sind, völlig zum Kollabieren. Und das ist alles sehr, sehr amüsant.
Und was ist das für eine Rolle, die Sie selbst spielen? Was ist das für ein Typ?
Nun, ich bin der Familienvater. Ich bin ein Erfinder. Ich arbeite an einer großartigen Erfindung in meinem Keller. Man arbeitet auch nicht mehr irgendwo in einer Firma. Es gibt auch keine Chefs mehr. Es gibt nur noch flache Hierarchien. Und bastel ich da in meinem Keller vor mich hin. Arbeite an einer ganz, ganz großartigen Erfindung, die der Teiler heißt. Und zwar ein Teiler, mit dem man die Spaltung einer Gesellschaft bewusst herbeiführen kann.
Was muss denn überhaupt eine Rolle haben, dass Sie sie packt, dass Sie sagen, ja, da habe ich Lust dazu, die zu spielen?
Nun, also in erster Linie brauche ich erstmal einen Bezug zu der Rolle. Die muss mich irgendwie, muss ich eine Verbindung zu der herstellen können, was ich da ganz schnell konnte. Also nicht nur zu der Rolle, also auch zu dem gesamten Stück. Ich fand das wirklich wahnsinnig kurzweilig und wahnsinnig amüsant, als ich es gelesen habe. Und die Rolle des Familienvaters, die kenne ich ja nun auch aus dem Privatleben, auch wenn ich hoffe, dass ich anders bin als der Familienvater, den ich da spiele. Aber ich konnte mir das sofort vorstellen. Ich hatte sofort einen Bezug dazu, wie man das zu spielen.
Die Proben laufen auf Hochtouren. Erste Voraufführung ist am 27. Januar, dann am 30. die Premiere. Sind Sie noch vor Premieren aufgeregt? Gehört das dazu?
Ja, absolut. Ich glaube, erstens, Lampenfieber gehört dazu. Ich bin da durchaus aufgeregt und ich bin es auch deshalb, weil ich hauptsächlich drehe. Ich spiele ja nicht so häufig Theater. Ich habe in den vergangenen Jahren mit Herbert Knaub viel am St. Pauli Theater unter der Regie von Uli Waller in Hamburg gespielt. Aber das ist jetzt eben auch schon wieder ein paar Jahre her. Und es ist immer wieder was Neues. Also es ist immer wieder eine Herausforderung, weil es eben auch eine andere Art des Spielens ist. Also ja, natürlich. Da wird ordentliches Lampenfieber reinkicken.
Wie äußert sich denn das bei Ihnen? Werden Sie dann ganz ruhig oder laufen Sie wie ein Tiger hin und her? Da gibt es ja so ganz unterschiedliche Varianten.
Ich würde mal vermuten, dass es eher Letzteres ist. Ich laufe dann eher wie ein Tiger hin und her.
Und in welchem Moment verliert sich das Lampenfieber tatsächlich beim ersten Schritt auf die Bühne oder hält das noch an?
Ja, du, das ist unterschiedlich. Also das habe ich in unterschiedlichster Form erlebt. Das ist auch manchmal, dass die Nervosität noch eine Weile hält. Irgendwann muss sie dann halt weg.
Der Chinese. Deutschland im Jahr 2045. Am 30. ist die große Premiere. Es ist auch immer interessant, die Menschen hinter den Rollen kennenzulernen. Und deshalb lassen wir uns da mal ein bisschen zurückblättern. Sie sind Berliner, hier geboren, aber im amerikanischen Krankenhaus.
Das ist richtig. Ja, mein Vater war ein amerikanischer Soldat, amerikanischer Offizier, hier in Berlin damals zur Zeit meiner Geburt stationiert. Und deswegen bin ich hier geboren worden.
Das heißt, Sie sind dann auch im amerikanischen Sektor, wie wir immer so schön als Westberliner gesagt haben, aufgewachsen.
Zwangsläufig, ja. Aber ich bin nicht hier in Berlin aufgewachsen. Mein Vater wurde des Öfteren in Deutschland, innerhalb Deutschlands umstationiert und auch nach Amerika. Und wir sind dann natürlich immer mitgezogen. Also wir waren auch in Friedberg, in Ludwigsburg, in Kiel, in Fulda, in Heidelberg, überall da, wo es amerikanische Stützpunkte gibt, waren wir mehr oder weniger.
Insgesamt 14 Mal, haben Sie irgendwo mal erzählt.
Mhm, das ist richtig.
Hat Sie das in irgendeiner Form geprägt, dass Sie sich immer wieder neu einfummeln mussten? Das ist ja auch immer so eine Frage, selbst wenn man Geschwister hat.
Ja, das hat mit Sicherheit, hat das natürlich mich in irgendeiner Form geprägt. Aber ich würde jetzt mal eher sagen, im positiven Sinne, also von, wenn ich jetzt zurückblicke, hat es mir natürlich irgendwie, hat es mich ganz gut auf meinen Beruf vorbereitet, der ja auch sehr viel mit Reisen und sehr viel mit neuen großen Gruppierungen zu tun hat. Es ist ja immer so ein Filmteam, besteht ja aus ganz vielen Menschen, die man dann eben über kurze Zeit relativ intensiv kennenlernt. Und die Fähigkeit, sich darauf einzulassen, habe ich vielleicht dadurch dann bekommen, weil ich das von klein auf schon gewohnt war.
Mhm. Haben Sie sich als Kind schon so für die Schauspielerei im weitesten Sinne interessiert? Also waren Sie am Schultheater oder sowas?
Also ich sag's mal so, wie mein Vater es gesagt hat in einem Interview, als er gefragt wurde, was halten Sie denn davon, dass Ihr Sohn jetzt Schauspieler geworden ist? Und dann sagt er, was heißt denn geworden? Der war doch schon immer schon ein Schauspieler. Ich habe ehrlich gesagt, wollte ich immer Schauspieler werden. Es gab dann zwischenzeitlich natürlich auch andere Berufswünsche, aber wenn ich Pilot werden wollte, dann eigentlich nur, weil ich mir insgeheim gewünscht habe, ich könnte dann ganz spektakulär mal irgendein Flugzeug notlanden, bei dem alle Turbinen ausgefallen sind.
Gott.
Oder aber wenn ich Anwalt werden wollte, dann eigentlich auch nur des Plädoyers wegen, dass ich vor den Geschworenen halten würde. Aber also es war immer der schauspielerische Aspekt, der mich fasziniert hat an den Berufen, und dann war es letztendlich konsequent, dann auch wirklich Schauspieler zu werden, weil so konnte ich dann alles machen.
Und diese künstlerische Ader, die haben Sie irgendwie von Ihrem Papa, obwohl der ja gar nicht in dem Beruf war?
Ja, also sagen wir mal so, das Entertainer-Gen. Mein Vater war, obwohl er eben Berufssoldat war, war mein Vater wohl jemand, der ganz gerne, so wurde uns das jedenfalls berichtet, und das stimmt auch, der ist ganz gerne in den Officers Clubs, ist der immer auf die Bühne gesprungen und hat die Leute unterhalten.
Ihre Mutter ist deutschstämmige Holländerin, habe ich gesehen. In welcher Sprache haben Sie denn zu Hause gesprochen?
Wir haben hauptsächlich Englisch gesprochen. Unsere Mutter hat natürlich immer versucht, uns auch ein bisschen Deutsch beizubringen. Aber tatsächlich konsequent Deutsch gesprochen haben wir erst, ich zum Beispiel im Alter von 10 Jahren. Da habe ich es dann gelernt. Ich bin, als meine Eltern sich getrennt haben, war es relativ klar, dass wir dann weiterhin auf die deutsche Schule gehen werden müssten. Also wir mussten dann einfach, es gab da gar nicht so viele Möglichkeiten und Alternativen. Und da bin ich ein Jahr zu meinem Großvater mütterlicherseits gekommen, und der hat mir dann eben damals Deutsch beigebracht.
Wo war das? War das hier in Berlin?
Das war im Odenwald, in Lindenfels im Odenwald.
Okay.
In der Nähe von Heppenheim.
Aber ich kann mir vorstellen, dass es doch so ein bisschen ein Kulturschock war. Sie waren ja in diesem amerikanischen Way of Life und kamen jetzt plötzlich, mussten erstmal die Sprache ja quasi neu lernen, auch wenn sie ihnen vielleicht schon vertraut war vom Hören. Aber
ja, das war es tatsächlich, so ein ziemlicher Kulturschock. Absolut.
Und hat Sie das jetzt auch, wie Sie das vorhin so schön gesagt haben, positiv geprägt, dass Sie sich auch da wieder schnell drauf einstellen konnten? Oder?
Ja, es ist immer eine Frage des Standpunkts, ob es positiv oder negativ ist, aber ganz ehrlich, also ich mag sowieso grundsätzlich lieber den Dingen die positive Seite abgewinnen als die negative, weil es einfach produktiver ist. Was wäre daran positiv im Grunde genommen, dass ich irgendwann mich entschlossen habe, mich eben nicht über eine Nationalität zu definieren, also sondern dass ich sage, das spielt eigentlich keine Rolle, bin ich jetzt Amerikaner, bin ich Deutscher, bin ich Franzose, Engländer, was spielt eigentlich keine Rolle. Ich bin ein Bürger dieser Welt, also ein Weltbürger, und dementsprechend habe ich mich auch zu verhalten.
In welcher Sprache träumen Sie?
Sagen wir mal so, ich glaube, das mischt sich mittlerweile. Ich habe früher immer in Englisch geträumt, und wenn ich sehr, sehr wütend werde, dann spreche ich Englisch.
Das heißt also, die emotionale Sprache ist Englisch?
Ja.
Das könnte ja dann aber auch in der Liebe, in positiven Emotionen sein.
Ja, das stimmt, und ich spreche mit meinen Kindern eigentlich auch fast nur Englisch.
Sie sind Weltbürger, aber was würden Sie dann als Ihre Heimat bezeichnen?
Für mich ist ehrlich gesagt, einfach Heimat da, wo die Menschen sind, die ich liebe.
Und jetzt leben Sie ja in Berlin.
Mit den Menschen, die ich liebe.
Nach der Schule sind Sie dann an die Otto-Falkenberg-Schule nach München schon beim ersten Anlauf geklappt?
Ja, ich hatte in Berlin vorgesprochen auch. Damals war das ja eben noch ein geteiltes Berlin, also an der HDK, wie heißt sie denn, Hochschule der Künste. Mhm. Und da bin ich auch aufgenommen worden, aber das hat sich eben zeitlich überschnitten. Also das Ergebnis in Berlin wurde erst bekannt gegeben, als ich schon in der finalen Prüfungsrunde in München war. Und dann hätte ich sagen können, okay, ich bin in Berlin genommen worden, ich gehe jetzt nach Berlin. Habe aber dann gedacht, naja, wenn ich jetzt, kann ich auch die letzte Runde noch mitnehmen. Und das habe ich dann gemacht und dann hatte ich die Wahl, will ich nach München oder nach Berlin. Und ich habe mich damals für München entschieden, weil ich schon immer gerne eigentlich Filme drehen wollte und die ganze Filmbranche eben damals in München saß. Das hat sich natürlich mittlerweile verlagert.
War Ihnen das damals als junger Mann schon bewusst, dass es ja eigentlich so ein Ritterschlag war tatsächlich an dieser Schule, wo ja doch so viele gar nicht erst angenommen wurden, beim ersten Anlauf das zu kriegen?
Sagen wir mal so, ich war in erster Linie war ich erstmal sehr dankbar, weil ich finanziell keine andere Möglichkeit gehabt hätte, als an einer staatlichen Schauspielschule ausgebildet zu werden. Wir hätten uns keine private Schule leisten können und hätte das nicht in irgendeiner Form geklappt, dann wäre ich sicher nicht Schauspieler geworden.
Aber es hat ja wunderbar geklappt und ja, wenn man so Gott Ihre Vita liest, dann liest sich das auch wirklich so, als sei alles nahtlos passiert. Also Schlöndorff-Film, Homophaber, ich will es nur mal kurz, ein paar Sachen, Superweib, Charlies Tante, Bernd Eichinger haben Sie gearbeitet, 2003 dann als Fernsehreporter, das haben sicherlich viele noch in Erinnerung, Wunder
von Hengede, ja.
Hengede, genau, an der Seite von oder mit Heino Ferch und Heike Makatsch, das war ja auch ein Dreamteam eigentlich, Nadja Uhl. Und also, wenn man ihren Namen so...
Josef Liefers, ja.
Auch alle, ne? Ja, 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 genau. Dann natürlich der Wichser, die Edgar Wallace-Parodie.
Ja. Das mögen die Kinder wahnsinnig gerne. Also die Kinder und natürlich die Gleichaltrigen, ja, die sprechen mich da häufiger drauf an.
Welcher Film, würden Sie denn sagen, war so Ihr... in Anführungsstrichen Durchbruch?
Naja, es gibt zwei, die man da nennen muss. Also das erste war, ich hatte halt das große Glück, direkt von der Schauspielschule in eine Hauptrolle in einem ZDF-Zweiteiler unter der Regie von Dieter Wedel zu bekommen. Das ist so, kann man fast schon mit dem Sechser am Lotto vergleichen. Ja. Dieter Wedel war ja damals ein absolut hoch angesehener Regisseur und bei Dieter Wedel eben die Hauptrolle in einem ZDF-Zweiteiler zu spielen. Das war schon was Besonderes. Und da passiert eben noch was anderes. Man hat damit sofort sozusagen die Empfehlung abgegeben, dass man eben auch eine Hauptrolle, einen Film tragen kann, dass man eine Hauptrolle spielen kann. Die Chance muss man erstmal bekommen, die habe ich bekommen, dafür bin ich sehr dankbar. Aber das war toll. Also das war insofern natürlich beruflich ein wichtiger, ein entscheidender Schritt. Der zweite Film, der mich eben einem größeren Publikum bekannt gemacht hat und insofern vielleicht so als Durchbruch gewertet werden kann, ist natürlich Allein unter Frauen unter der Regie von Sönke Wortmann. Also damit hat sich ja sowieso ganz viel in Deutschland verändert, weil bis dato gab es eigentlich nur Männer und das war schon ganz schön lange her, bis Allein unter Frauen dann kam und mit Allein unter Frauen ging ja so eine ganz neue deutsche Kinokomödie Welle los. Mhm. Also da folgten dann eben unzählige Kinokomödien. Das war schon außergewöhnlich dann.
Mit Jürgen Vogel verbindet Sie eine ganz langjährige Freundschaft.
Ja.
Wie kam's?
Jürgen habe ich kennengelernt hier auf der Berlinale, aber eben so ungefähr 89 oder so. Ich glaube, wir hatten jetzt quasi 30-jährige Freundschaft. Nicht nur den Mauerfall. Aber ja, Jürgen und ich haben uns auf der Berlinale kennengelernt. Wir haben uns gegenseitig angesprochen und uns gesagt, dass wir wie toll wir die Arbeit finden, die der andere jeweils macht. Und so hat sich eine Freundschaft entwickelt. Jürgen war auch immer in Berlin. Dann haben wir uns immer wieder getroffen und vor allen Dingen viel Sport zusammen gemacht.
Mhm. Was machen Sie für Sport?
Also Jürgen ist ja ein absoluter Kampfsportler. Ja. Er hat ja uns unzählige Gürtel in unzähligen verschiedenen Kampfsportarten und der hat mich natürlich dann mit zum Kickboxen geschleppt und wir haben aber alles Mögliche gemacht. Wir haben irgendwie mit Inlineskates Hockey gespielt und Tennis haben wir in größeren Konstellationen gespielt. Richie Müller war dann auch immer dabei.
Wollte ich gerade sagen, das hat Richie nämlich auch gerade neulich erzählt.
Ja, ja, das hat totalen Spaß gemacht, das war super.
Und Jürgen Vogel hat sie ja auch zu diesem Blochin, ne, gebracht.
Ja, absolut. Ja. Beziehungsweise es war einfach so, Jürgen und ich wollten schon etwas länger, wir haben immer gesagt, irgendwie so, es wäre doch toll, wenn wir mal was Größeres zusammen spielen. Wir haben ja ein paar Mal auch zusammen gedreht, aber das bedeutet nicht irgendwie so, dass man sich dann auch so wahnsinnig sieht. Deswegen war Blochin war perfekt. Matthias Glasner hat das entwickelt für uns, diese zwei Figuren für uns geschrieben. Und Studio Hamburg hat es produziert eben fürs ZDF. Und das war ein großes Geschenk. Wir haben das wahnsinnig gerne gemacht, sind auch ein bisschen traurig, dass es dann eben nicht weitergeführt wurde.
Da waren Sie ja ein ganz anderer Typus, den Sie da auch dargestellt haben.
Ja, ich war da der Böse. wobei ich eigentlich als Schauspieler nicht in diesen Kategorien denke, aber das ist teilweise ein bisschen fraglich, was mein Charakter da macht.
Was muss denn eine Rolle überhaupt haben, dass sie packt?
In einem Bezug zu mir. Also irgendwie muss ich den emotional verstehen können, nachvollziehen können. Und das ist zum Beispiel bei Blochin, kann ich das total. Also ich kann Dominik Stötzner, so hieß die Figur ja, ich kann den total verstehen und vollkommen nachvollziehen, warum er die Dinge macht. Und daran zeigt sich auch eigentlich immer, ob es eine gut geschriebene Figur ist oder nicht.
Sind Sie eher ein Bauch- oder ein Kopfmensch?
Ich glaube, das kommt zu einer Mischung von beidem. Ich schalte ganz gerne den Kopf als Regulativ dann irgendwann dazu. Mhm. Wahrscheinlich bin ich eher ein Bauchmensch, der aber, wenn er mit dem Bauch nicht weiterkommt, dann einfach den Kopf dazu schaltet.
Wir haben ja gerade von Sport gesprochen. Ich habe gelesen, dass Sie auch Hobby-Rennfahrer sind.
Naja, Rennfahrer. Ich hatte das große Glück und das hat mir echt wahnsinnig Spaß gemacht, dass ich ein paar Rennen mitfahren durfte. Es gab damals die Mini-Challenge, also das waren eben Rennen mit Mini-Coopern. Okay. Und ich konnte immer im Rahmen der Red Nose Charity, gab es immer ein Auto in dieser Mini-Cooper-Challenge, die dann mit Gastfahrern, das mit Gastfahrern belegt wurde, dieses Auto. Das waren aber natürlich dann auch ganz namenhafte Rennfahrer wie Hans-Joachim Stuck und so weiter.
Das verbindet Sie aber auch mit Richie Müller, denn er fährt ja auch Rennen.
Ja, das stimmt.
Ich kann mich noch erinnern, Sie singen auch. Bei Carmen Nebel habe ich Sie mal gesehen.
Haben Sie das denn wirklich gesehen?
Ja. Und zwar, ich muss sagen, beim Durchzeppen, ich gucke das sonst nicht so. Nein, aber da haben Sie Harald Juntke Songs gesungen.
Ja, weil ich war eine Zeit lang mit dem Manager von Harald Juntke, also der hat auch mich vertreten, Peter Wolf, und in diesem Zeitraum haben Harald Juntke und ich uns auch ab und an gesehen, und da entstand damals aus seinen Erzählungen also er erzählte Geschichten aus seiner Vergangenheit und ich sagte, Mensch Harald, das ist echt irgendwie so, jetzt mal ganz ernsthaft, wenn du irgendwann nicht mehr bist, dann muss man das aber auch mal verfilmen, weil das sind echt tolle Geschichten. Also ich finde das eben wirklich nach wie vor ganz, ganz faszinierend, dass jemand quasi in diesem Nachkriegsdeutschland seine Faszination für diese ganzen Jungs, Frank Sinatra, Dean Martin und so weiter entdeckt und auch dieses Entertainer-Gen dann eben, was es in der deutschen Landschaft so gar nicht gab, und sich gesagt hat, das will ich auch machen, so will ich auch mal irgendwann werden, und dann eben von einem deutschen Schauspieler bis zu eben diese Showtreppe bei Musik ist Trumpf dann runterzukommen und als Conferencier zu moderieren. Das fand ich ehrlich gesagt ganz toll.
Er hat ja selber auch mal erzählt, dass der wirklich als kleiner Junge schon da davon geträumt hat, diese berühmte Treppe mal runterzugehen.
Ja, und ich habe dann, dann ist er ja leider Gottes gestorben und dann jährte sich sein Todestag und da hat mich der Manager, eben Peter Wolf, angesprochen und gefragt, ob ich nicht beim Harald-Junke-Blog mitmachen würde. Und ich sagte, ja klar, was soll ich machen? Soll ich ein bisschen über Harald erzählen oder so? Und er meinte, nee, du sollst singen. Ich sage, singen? Ernsthaft? In der Carmen-Nebel-Show? Wie viel gucken denn dazu? 7 bis 10 Millionen
ja, ja,
und so weiter. Und das war, also es war mir ein bisschen mulmig zumute, aber ich habe es dann gemacht.
Und singen Sie weiterhin in irgendeiner Form?
Also ja, ich nicht singe, nur unter der Dusche. Ich singe, aber ich habe nicht vor, irgendeine Schallplatte aufzunehmen oder die Welt mit meinem großartigen Gesang zu beglücken. Das wäre nämlich im Zweifelsfall nicht der Fall. Ich singe einfach ganz gerne, weil es glücklich macht. Also da werden Endorphine freigesetzt und man fühlt sich nach dem Singen echt einfach wirklich wahnsinnig gut. Deswegen kann diese, es gab ja mal einen Film auch über so Klosterbrüder, die dann gesungen haben, ja, mit Daniel Brühl und so.
Ja, ja, ja.
Ich glaube, Michael Gwistek war auch dabei, würde ich jetzt nicht beschweren, aber ich glaube schon.
Also, aber passt.
Aber die haben da immer gesungen und das kann ich total verstehen.
Ja, wir haben gerade von der Berlinale und Jürgen Vogel gesprochen. Berlinale ist ja nun wieder. Ist das was, wo Sie auch privat mal hingehen und sagen, Mensch, jetzt gucke ich mir mal den und den Film an?
Also ich gucke mir wahnsinnig gerne Filme an. Es ist nur manchmal wirklich schwer, da Tickets zu bekommen, beziehungsweise also da gehört auch viel Geduld dazu, sich anzustellen. Und die Liste ist halt ein Branchentreff. Also,
wie Klassentreffen. Ja, Stichwort Klassentreffen. Sind Sie da nicht bei den Dreharbeiten vor Lachen zusammengebrochen?
Es war tatsächlich schwierig. Es war tatsächlich schwierig, weil das ist so der Fall. Da hat man ein Drehbuch, man hat die Szene gelesen, man hat da beim Lesen schon drüber gelacht. Aber wenn dann so tolle Schauspieler wie Milan wie Samuel und Till dann zusammen da stehen und das plötzlich lebendig wird, dann ist echt hart. Ich musste mich wahnsinnig zusammenreißen, da nicht loszuprusten bei dem Dialog, den es da gab.
Da gibt es überhaupt, also ich meine, die Dialoge sind ja wie immer sensationell in diesen Til Schweiger-Filmen, muss man einfach mal so sagen. Da jagt eine, naja, so kleine Pointen jagen einander, das ist so oft auch sehr, sehr leiser Humor. Gab es da andere Situationen, wo Sie zusammengebrochen sind vor Lachen und nicht mehr weitermachen konnten? Oder ist man da wirklich so professionell in dieser Situation, dass man dann...
Nein, es gibt natürlich Situationen, in denen man einfach lachen muss. Und das ist dann auch gut so. Also das muss dann auch mal raus. Aber da kann es natürlich nicht bleiben. Also man das Ziel ist ja, dass am Ende die Zuschauer lachen und nicht,
ja, klar,
und nicht wir. Aber es ist, wie gesagt, es ist manchmal wirklich schwer, sich zusammenzureißen und es gelingt auch nicht immer. Und dementsprechend wird dann auch gerne beim Drehen mal losgeprustet.
Man hat bei diesen Til Schweiger-Filmen das Gefühl, als hätten sie alle unfassbar viel Spaß am Set.
Ja, das liegt aber eben auch daran, dass Till erstens sehr genau weiß, was er macht. Also ist wirklich ein unglaublich gut vorbereiteter Regisseur. Reden wir mal über den Regisseur. Seine unglaubliche Geschwindigkeit, in der er arbeitet und parallel, also da, wo andere Regisseure ja oft irgendwie einfach, was weiß ich, eine Zigarette rauchen gehen oder keine Ahnung, was sie da machen, aber Till geht ja direkt vom Drehen, also von der Einstellung, die man gerade gedreht hat, um die Ecke, setzt sich an den Schneidetisch und schneidet parallel. Oft hat man dann schon fast am Abend eine fertig geschnittene Szene von dem, was man tagsüber gedreht hat. Das ist, ich kenne das von nirgendwo anders her. Ich bewundere das wahnsinnig. Aber ich glaube, weil er das macht, weiß er auch ganz genau, was er braucht. Also welchen Ausschnitt, welchen Moment er hat sozusagen schon beim Drehen, sieht er schon irgendwie so, okay, das werde ich und diesen Moment brauche ich nochmal und so weiter und so weiter. Und das ist toll, das ist wirklich toll, das zu sehen.
Sitzt man dann abends noch zusammen und quatscht oder geht jeder seiner Wege nach Hause?
Nee, das ist der zweite Aspekt, eben, dass er unglaublich, so vergleicht das jetzt mal mit Gastgeber. Er versammelt wahnsinnig gerne das gesamte Team und da lässt sie auch gerne teilhaben an dem, was wir eben gedreht haben. Dann werden wir zwischendrin wird dann einfach irgendwie so, da wird Sushi geholt und Getränke und so weiter und dann guckt man einfach mal so 10 Minuten von dem, was man, was weiß ich, die letzte Woche gedreht hat und so weiter. Das ist auch ungewöhnlich. Also so ist das so ein sehr, sehr familiärer Entstehungsprozess.
Ja, das ist wirklich interessant, weil alle, die jemals mit ihm gedreht haben, die sprechen so mit Sternchen in den Augen im Grunde genommen, sagen, weil es wirklich was Besonderes ist.
Ja, nee, und er lässt auch keinen Zweifel dran, wie wichtig es ihm ist, dass man an diesem Prozess beteiligt ist. Also auch das kenne ich teilweise anders. Ich bin der Regisseur und nee, ich möchte nicht, dass er irgendjemand etwas sieht von dem, was wir hier machen. Ihr müsst mir da schon vertrauen und so weiter. Das ist das absolute Gegenteil. Der sagt irgendwie so, nee, ich find's geil und hier, guckt euch das mal an und wie findest du das und so weiter.
CH ist noch jung. Haben Sie sich irgendwas vorgenommen, was man dann nicht einhalten kann?
Was man nicht einhalten kann?
Naja, bist du immer so mit Vorsätzen.
Nee, sage ich ganz ehrlich, ich finde, da, also bei uns ist es ja so, da gibt es Weihnachten, dann am 28. hat meine Frau Geburtstag und dann gibt es noch Silvester. Und nach diesem Dreierschlag irgendwie, nach diesem Hattrick, da sagt man irgendwie so, nee, jetzt mal ein bisschen Ruhe und auch wieder Besinnung auf körperliche Aktivitäten wie Sport und so. Kein Alkohol, keine Zigaretten und so. Und bislang ist mir das ganz gut gelungen.
Es ist ja auch noch nicht so lange her.
Naja, okay, aber wir haben immerhin schon 3 Wochen.
Absolut. Was steht denn sonst noch an jetzt in den nächsten Monaten für Sie?
Naja, also wie gesagt, jetzt hoffen wir erstmal, dass wir die Premiere auch so einhalten können, wie sie geplant ist, eben am 30. Januar auch wirklich stattfindet. Und dann werden wir den ganzen Februar überspielen, so Gott und der Berliner Senat das zulassen.
Und Corona?
Und dann geht's wieder mit Drehen los. Also dann werde ich mich wieder der Arbeit vor der Kamera widmen.
Und geht's da noch ein bisschen genauer oder ist es noch nicht spruchreif?
Ich gehöre zu den Schauspielern, die tatsächlich immer ein bisschen abergläubisch sind und ungern über Sachen reden, die in der Zukunft liegen.
Haben Sie denn so Rituale eigentlich, wenn Sie sagen abergläubisch, auch bevor Sie auf die Bühne gehen?
Oh ja, also ja klar, die habe ich natürlich. Nein, weil diese Rituale, die man da vorher hat, die haben natürlich, die geben einem auch immer so eine Form von Sicherheit oder so.
Würden Sie uns verraten, welche das sind?
Ja, ich höre gerne Eminem, bevor ich auf die Bühne gehe. Und da mache ich halt alle die Dinge, die Schauspieler eben vorher machen, sich einsprechen, einsingen, warm machen etc. Und dann bin ich immer im Gegensatz zu den anderen Schauspielern sehr lange auf der Bühne, während der eiserne Vorhang da noch unten ist, beziehungsweise der normale Vorhang.
Thomas Heinze, toi 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 für die Premiere. Danke, dass Sie dabei waren und weiter ein gutes und gesundes neues Jahr wünsche ich Ihnen.
Also fürs toi 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 darf ich mich nicht bedanken, weil das bringt Unglück, aber ich wünsche Ihnen natürlich auch alles Gute, toi 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 für die Zukunft und alles Gute und bleiben Sie auch gesund. Danke.